Kai Küstner über die politische Gewalt, die sich immer wieder an dem Blasphemiegesetz in Pakistan entzündet. Wir haben jetzt Dietrich Reetzer am Telefon. Er ist Politikwissenschaftler am Zentrum Moderner Orient in Berlin und er hat sich insbesondere mit den Koranschulen in Pakistan und in Südasien beschäftigt. Herr Reetzer, Sie herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Wir haben gerade gehört, welche heftigen Auseinandersetzungen es in Pakistan gibt um diesen Blasphemie-Paragraphen. Was ist Ihre Erklärung dafür? Warum spielt dieses Gesetz so eine wichtige Rolle?
Na, die religiösen Ursachen sind mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die entscheidenden. Hier haben wir es mit einer Erbschaft zu tun, die noch aus der Zeit von Ziaul Haq herrührt, der Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre der islamistische Militärdiktator über Pakistan war, und er hat eine ganze Reihe von institutionellen Änderungen in Pakistan veranlasst. Dazu gehörte eben auch diese zusätzlichen Paragraphen, die unter dem Namen Blasphemiegesetz bekannt wurden, Paragraphen, die in das Strafgesetzbuch eingeführt wurden und die bestimmte abweichende Auffassung, Interpretation kriminalisieren. Das richtete sich zum einen insbesondere gegen eine bestimmte Sekte, die Ahmadi, zum anderen aber auch gegen Nichtmuslime wie die Christen. Doch in erster Linie handelt es sich wohl um eine politische Auseinandersetzung.
Es wurde auch bei uns immer wieder berichtet von einer solchen konkreten Kriminalisierung. Der Fall der Tagelöhnerin Asia Bibi, die Ende 2010 zum Tode verurteilt wurde, weil sie den Propheten Mohammed beleidigt haben soll. Das Urteil wurde noch nicht vollstreckt bis jetzt. Was wissen Sie denn? Gibt es viele solcher Fälle?
Soweit mir bekannt ist, haben die meisten Verfahren nicht zu einer Vollstreckung der Urteile geführt. Auch aufgrund der sehr gespaltenen pakistanischen Gesellschaft. Allerdings haben sie in der Regel dazu geführt, dass die entsprechenden Angeklagten große Kosten hatten, um die Verfahren durchzustehen, ihre Lebensumstände sich drastisch verschlechtert haben. Aber es sind wohl kaum oder so gut wie keine Hinrichtungen zum Beispiel als Ergebnis dieses Gesetzes erfolgt. Dennoch wird das Gesetz benutzt von bestimmten militanten Gruppen, die bestimmte sektiererische Auffassungen vertreten, um ihre Gegner einzuschüchtern.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet heute, dass manche der Angeklagten dieses Blasphemiegesetzes nach ihrer Freilassung dann von selbsternannten Richtern getötet wurden. Also dass es immer wieder Fälle von Selbstjustiz gäbe. Eine Selbstjustiz, die sich dann eben auf diesen Blasphemieparagraphen beruft. Stimmt das aus Ihrer Sicht?
Solche Fälle kommen vor und auch bei Gerichtsverfahren ist es zu solchen Zwischenfällen gekommen, dass Anhänger dieser Gruppen, die dieses Gesetz nicht aufgeben wollen, aus ideologischen Gründen die Richter angegriffen haben oder auch den Angeklagten erschossen haben, weil sie nicht sehen konnten, dass die Justiz bereit war, jetzt die Strafen zu verhängen, die diese Militanten erwartet haben.
Jetzt ist ja die Frage nach diesem politischen Mord, den es gestern gab. Was sagen diese Taten aus über den Zustand der pakistanischen Gesellschaft? Ich habe vorhin die Süddeutsche Zeitung zitiert, die schreibt, die Fundamentalisten hätten das Kommando übernommen in Pakistan. Sehen Sie das auch so?
Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig und eine etwas einseitige Sicht der Verhältnisse. Pakistan ist ohne Zweifel durch eine sehr schwierige Situation gegangen. Es hat eine sehr schnell wachsende Bevölkerung, aber es spiegelt sich auch Entwicklung im Land ab. Also es gibt auch Alltag und die Leute haben auch wirtschaftliches Wachstum. Die Zahl der Schulen, der Bildungsabsolventen nimmt zu. Kurz und gut, es passiert auch eine ganze Menge Normalität im Land, die von diesen Vorgängen nicht erfasst wird. Dennoch bestimmen sie in bestimmtem Maße die politischen Verhältnisse und das hängt wohl auch damit zusammen, dass diese religiösen Gruppen ein gewisses Schlüsselelement bilden für das pakistanische Militär in seinen strategischen Überlegungen. Denn es sind gerade diese religiösen Sektierergruppen, die viele Verbindungen zu diesen Dschihadi-Gruppen haben. Und bis heute will offenbar das pakistanische Militär den Rückhalt bei diesen Dschihadi-Gruppen nicht aufgeben, um sie als Faustpfand gegen Indien und auch in Afghanistan einzusetzen.
Deutschland Radio Kultur. Wir sind im Gespräch mit Dietrich Reetz. Er ist Politikwissenschaftler am Zentrum Moderner Orient. Wir sprechen über Pakistan und die fundamentalistischen Gruppen dort, weil Sie gerade die jüngeren Menschen in Pakistan angesprochen haben. Wir haben vorhin in unserem Bericht schon Britta Petersen gehört, die Leiterin der Böll-Stiftung in Pakistan. Und sie hat gesagt, dass sie eine Studie in Auftrag gegeben habe, die ergeben hat, dass mehr als 50% aller Studenten in Pakistan heute islamistisches Gedankengut vertreten. Mehr als 50% aller Studenten. Das würde bedeuten, dass aber dieses Gedankengut schon sehr weit auch in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen ist. Halten Sie das für wahrscheinlich?
Also ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein. Das sind auch ein bisschen westlich geprägte Auffassungen. Im Grunde genommen haben wir es mit einer wertemäßig gespaltenen Gesellschaft zu tun. Zweifellos hat die verstärkte Hinwendung zu religiösen Werten auch den Wertebezug in einer Gesellschaft beeinflusst und geändert. Aber man kann auch sagen, dass mindestens 50% für eine liberale und wachstumsorientierte Entwicklung eintreten und wollen, dass Pakistan gleichberechtigte Chancen gegenüber anderen Ländern, gegenüber den Nachbarn hat. Und vor diesem Hintergrund gibt es eine heftige Auseinandersetzung. Islamistisch heißt häufig in diesen Zusammenhängen auch eher religiös oder konservativ orientiert. Und natürlich sind auch große Teile der pakistanischen Gesellschaft konservativ orientiert, aber nicht unbedingt gewaltbereit. Denn in den letzten Jahren, das muss man dann auch sehen, hat es doch so entschlossene, trotz allem Chaos, Maßnahmen gegeben wie nie zuvor, um die Taliban zurückzudrängen, um das Bildungswesen zu reformieren und zu modernisieren und eben auch erstmals diesen Blasphemieparagrafen abzuschaffen aus der Zeit von Ziaulhaq. Das haben vorher andere Regierungen nicht geschafft, das hat Benazir Bhutto nicht auf die Tagesordnung setzen können. Also es gibt erheblichen Widerstand gegen diese Entwicklung, ein Widerstand, der nicht ohne Auseinandersetzung abgeht.
Herr Reetz, und gerade hatten Sie das Militär und die ja zwiespältige Haltung des Militärs in Pakistan angesprochen, die Haltung zum Fundamentalismus, zum Islamismus. Wie sehen Sie die Verhältnisse innerhalb des Militärs? Das wird ja oft als die stabilisierende Kraft im Land angesehen. Ist das Militär zum Beispiel selbst von Islamisten unterwandert?
Das pakistanische Militär ist mit großer Wahrscheinlichkeit eher nationalistisch orientiert. Das Militär war über die Jahrzehnte auch eine Hauptkraft in der Gestaltung der Gesellschaft und des Staates. Es ist sehr weit auch in die Wirtschaft eingedrungen. Also das Militär hätte bei einer Destabilisierung der politischen Verhältnisse durch Islamisten sehr viel zu verlieren. Insofern muss man bis heute jedenfalls davon ausgehen, dass das Militär versuchen wird, den Einfluss der Islamisten im Lande zumindest zu begrenzen. Das Unglückliche ist nur, dass sie glauben, sie können bestimmte Gruppen der Islamisten für ihre militärstrategischen Ziele gegenüber Indien ausnutzen.
Die Lage in Pakistan nach der Ermordung des einzigen christlichen Ministers, darüber haben wir gesprochen mit Dietrich Reetz, Politikwissenschaftler am Zentrum Moderner Orient. Herr Reetz, vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.